Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Anna Hoffmeister.
Hallo und herzlich willkommen. Wer an die letzte Familienfeier denkt, kennt das vielleicht. Egal ob Corona-Maßnahmen, Klimaaktivistinnen oder der Krieg in der Ukraine. Die gesellschaftlichen Themen erhitzen die Gemüter. Manchmal scheint der Krach regelrecht vorprogrammiert. Das gilt genauso unter Fremden, Freunden und Arbeitskolleginnen. Die Mehrheit der Menschen hat laut Umfragen den Eindruck, unsere Gesellschaft ist gespaltener denn je. Nils Kumka ist Soziologe an der Universität Bremen und hat über genau dieses Phänomen ein Buch geschrieben mit dem Titel Polarisierung und kommt, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, zu einem etwas anderen Befund. Hallo und herzlich willkommen, Herr Kumka.
Guten Tag.
Herr Kumka, obwohl der Gesellschaft auf Stammtischen, in den Medien und in der Politik eine Spaltung der Gesellschaft attestiert wird, sagen Sie, die gibt es in der Form eigentlich gar nicht. Warum?
Naja, ob die Gesellschaft gespalten ist, hängt ja nicht zuletzt davon ab, was man damit meint. Und es ist nun mal einfach so, dass in der Art und Weise, wie in den Medien, aber auch in großen Teilen der Sozialwissenschaft darüber gesprochen wird, also diese Idee, dass unsere Gesellschaft sich immer mehr in zwei Lager sortiert, die bei allem unterschiedlicher Meinung sind, aber dann jeweils derselben, also diejenigen, die die Grenzen schließen wollen, sind auch gegen Corona-Maßnahmen, sind auch gegen die gleichgeschlechtliche Ehe und so weiter und so fort. Das geben Meinungsumfragen nicht her. Also berühmt geworden ist da ja unter anderem die Studie von Mauer und Kollegen von der Humboldt-Universität, Triggerpunkte hieß die, die eben rausgearbeitet haben, dass die meisten Menschen bei den meisten Themen doch gar nicht so unterschiedlicher Meinung sind. Und selbst da, wo die Meinungen sehr unterschiedlich sind, geht es wild durcheinander. Also da sind die einen mal auf der Seite und mal auf der Seite, so dass man einfach von diesen zwei Lagern so einfach nicht sprechen kann.
Aber warum haben die Leute denn trotzdem das Gefühl, dass es so ist?
Also in unserer Forschung, wir haben eigentlich in einem ganz anderen Forschungsprojekt gemeinsam mit Uwe Schiemank, haben wir Leute befragt dazu, was sie sich unter guter Politik vorstellen, war eigentlich die Idee in unterschiedlichen sozialen Klassen. Und das Interessante war, dabei kam raus, alle machen sich Sorgen um die Polarisierung, aber jeder meint damit was anderes. Das ist schon der erste Schlüssel zum Geheimnis. Also dass alle der Meinung sind, dass die Gesellschaft gespalten ist, funktioniert auch deswegen so gut, weil sich jeder was anderes drunter vorstellt. Aber was fast noch interessanter war, war, dass wenn die Leute dann beschrieben haben, wie sie sich das vorstellen mit der gesellschaftlichen Spaltung, dann haben sie eigentlich nie auf die Meinung von Leuten Bezug genommen. Also manchmal haben sie das sogar explizit ausgeklammert und haben so gesagt, den Satz kennen sie vielleicht auch, den hört man relativ häufig. Früher waren wir doch auch nicht einer Meinung und konnten trotzdem miteinander reden. Ja. Was die Leute beschrieben haben, sind dann eben Situationen politischer Kommunikation. Also eben das Gefühl, wenn über Politik gesprochen wird, dann funktioniert das irgendwie nicht mehr. Die Leute gehen sich an die Kehle, das wird unversöhnlicher, man redet gar nicht mehr miteinander. Und das hat mich zu dem Schluss gebracht zu sagen, vielleicht ist das, was die Leute umtreibt oder was die Öffentlichkeit umtreibt, wenn sie von gesellschaftlicher Spaltung redet, gar nicht so sehr das Auseinanderdriften von Meinungen, sondern eigentlich erstmal die Art und Weise, wie sie politische Kommunikation erleben. Also was sie sehen, wenn sie die Nachrichten anschalten oder die Talkshows oder, Sie erwähnten das gerade schon, was man dann unter dem Weihnachtsbaum auf einmal für Diskussionen führt.
Nun könnte man ja sagen, selbst wenn das nicht die objektive Realität ist, also die Leute haben ganz unterschiedliche politische Einstellungen, nicht nur eben diese eine gegenüber der anderen, dann ist das ja in den Auswirkungen, in den Konsequenzen real.
Ganz genau. Es ist in der Tat so, dass man sagen kann, die meisten Effekte, die die Leute mit Polarisierung in Verbindung bringen, sind durchaus real und die hängen damit zusammen, dass die politische Kommunikation so abläuft. Es ist eher so, dass ich sagen würde, die erste Spitze, die dieses Argument quasi hat, ist zu sagen, man darf nicht den Fehler machen, die politische Selbstlegitimation von politischer Rhetorik zu verdoppeln. Also Politikerinnen stellen.
Das ist jetzt ein sehr komplizierter Gedanke, den müssen wir uns nochmal.
Ich versuche das einfacher zu machen. Also man darf nicht den Fehler machen. Politikerinnen stellen sich in der Regel hin und beziehen sehr, sehr klar Position. Und das tun sie meistens unter Verweis auf die Meinung der Leute da draußen. Sie sagen, die Leute verstehen nicht mehr oder die Leute wollen doch. Und die Art und Weise, wie wir Polarisierung anfassen, tendiert dazu, das zu verdoppeln. Also zu sagen, da draußen muss es irgendwie zwei Lager geben. Sonst wäre die Kommunikation doch nicht so. Und der erste wichtige Punkt, glaube ich, des Arguments ist zu sagen, das ist eine optische Täuschung. Es ist nicht so, dass die Spaltung aus den Köpfen der Leute quasi in die Politik kommt, sondern es ist eigentlich so, dass politische Kommunikation von sich aus, und das versuche ich dann auszuargumentieren, da kommen wir bestimmt gleich zu, aber von sich aus dazu tendiert, so eine Lagerkommunikation aufzubauen als Ordnungsmuster und das dann auf die Leute zurückschiebt und sagt, das kommt aus der Bevölkerung, wo wir aber empirisch jetzt wissen, da ist das gar nicht auf Lager.
Herr Kumpka, verstehen Sie den Eindruck, dass das am Ende ein bisschen wie Haarspalterei wirkt? Dass, wenn man sagt, es gibt diese Polarisierung, wie sie angenommen wird, gar nicht, nämlich dass sich die Menschen eigentlich unversöhnlich gegenüberstehen, am Ende aber ja doch unversöhnlich werden?
Ich verstehe den Eindruck, das ist so ein bisschen die Tücke von sozialwissenschaftlichem Arbeiten. Ich würde sagen, eine der wichtigsten Funktionen von Soziologie ist, gesellschaftliche Probleme zu klären. Lösen können wir sie in den seltensten Fällen, das ist eine politische Frage meistens, aber wir können uns Gedanken darüber machen, ob es die Probleme eigentlich gibt. Das ist die empirische Frage, man kann rausgehen und kann gucken, ob das da ist, was die Leute behaupten. Wenn man dann aber immer wieder feststellt, wir finden das so nicht und trotzdem bleibt das Problem irgendwie da, ist die andere Frage, ob das Problem nicht vielleicht falsch gestellt ist. Und es wirkt vielleicht zuerst ein bisschen wie Haarspalterei. Das geht mir beim Nachdenken auch manchmal so. Aber es hat ja Konsequenzen. Wenn ich davon ausgehe, dass die Spaltung, die wir beobachten, aus den Köpfen der Leute kommt, also in den Einstellungen der Leute verwurzelt ist, dann kann ich entweder mir die Haare raufen und sagen, dann ist das jetzt eben so. Oder ich kann versuchen, die Leute zu überzeugen, zur Mäßigung aufzurufen, von ihren gröbsten Irrungen und Wirrungen zu kurieren, indem ich ihnen gut zurede oder so. Wenn sich jetzt aber rausstellt, dass das mit den Meinungen der Leute gar nicht direkt was zu tun hat, also wenn es da nicht herkommt, dann ist das eine völlig verfehlte Strategie, um darauf zu antworten.
Trotzdem ist es ja so, wenn wir die Wahlergebnisse uns angucken, dann könnte man ja diesen Eindruck trotzdem bekommen. Also dass es da diese gefühlte Polarisierung letztlich zu einer stärkeren Kontroverse führt.
Ja, aber da ist ein kleiner Knick drin. Also wenn ich mir die Wahlergebnisse angucke, dann kommt dabei natürlich raus, dass die Leute unterschiedliche Parteien wählen.
Genau.
Und weil die Parteien sich gegeneinander im Wettbewerb profilieren, könnte ich dann daraus schließen, dass die Leute ganz schrecklich unterschiedliche Meinungen haben. Es ist jetzt aber so, dass man feststellt, dass die Kausalität dazwischen einfach ein bisschen komplizierter ist. Also wir können uns zum Beispiel die Wahlergebnisse in Brandenburg bei der letzten Landtagswahl angucken. Und da ist in Nachwahlbefragungen rausgekommen, 75% der Leute, die die SPD gewählt haben, haben die SPD gewählt, um eine starke AfD zu verhindern. Das ist natürlich so eine Art sich ins Verhältnis setzen zu politischer Lagerbildung, hat aber relativ wenig damit zu tun, in welchen Programmen die Leute sich wiederfinden. Wenn wir jetzt aber so tun, als würden quasi die Wahlergebnisse direkt was darüber aussagen, wie die Leute sich in ihren Meinungen verteilen, dann unterstellen wir ja so eine programmatische Nähe. Und also die muss natürlich in gewissem Maße auch gegeben sein. Niemand wählt was, was ihm völlig zuwiderläuft. Aber man stellt eben fest, die Leute folgen teilweise in ihrem Wahlverhalten viel eher dem politischen Angebot, als dass das politische Angebot quasi ihren Bedürfnissen folgt.
Polarisierung wird ja nicht nur auf dieser Ebene wahrgenommen, sondern wir haben das eben schon angesprochen, ich glaube zu großen Teilen auch auf einer emotionalen Ebene. Also dass der Eindruck entsteht, zuletzt in Frankreich, ein Autofahrer fährt in eine Demonstration, weil er denkt, das sind Klimaaktivistinnen. Und er ist so wütend auf die, dass er denkt, das sei jetzt das Mittel der Wahl, zu symbolisieren, dass er dagegen ist. Wie passt das denn da rein eigentlich?
Also bei dem französischen Fall wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig, weil das letzte Mal, als ich da was gelesen habe, hieß es noch, er wollte auch da niemanden umfahren, sondern er hatte sich dann nur damit rausgeredet, dass er das für eine ganz andere Demonstration gehalten hatte und dass ihm deswegen das nicht als... Aber wenn wir das mal... Solche Fälle gibt es ja trotzdem. Dass Leute in Politik oder mit politischen Gründen Dinge tun und starke Affekte haben, will ich ja gar nicht in Abrede stellen. Das ist allerdings auch nicht neu. Also es ist jetzt nicht so, dass wir vor einer Explosion der politischen Gewalt stehen gerade. Die Frage ist nur, was davon ich erkläre, wenn ich das auf so eine politische Großdiagnose wie die Polarisierung zurückrechne. Das wäre ein zweiter wichtiger Punkt eigentlich auch in dem Argument. Also wenn man sich anguckt, worum die Leute sich eigentlich Sorgen machen, wenn sie sich um Polarisierung Sorgen machen, zum Beispiel politische Gewalt, Einschüchterung von Kommunalpolitikerinnen war sowas, was ich immer wieder gehört habe oder so, dann haben wir es meistens mit einem Problem von politischem Handeln von relativ konkret benennbaren Akteuren zu tun. Also viel von dem, was die Leute an Polarisierung sorgt, hängt mit dem Aufstieg der extremen Rechten zusammen. Und ich glaube, an dem Punkt zum Beispiel wäre wahnsinnig viel gewonnen, wenn wir einsehen würden, das hat mit Polarisierung per se erstmal wenig zu tun. Da würden wir wahrscheinlich besser drüber reden, wenn wir über den Aufstieg der Rechtsextremisten reden würden, uns fragen würde, was das für Gründe hat, als das immer zu so einer politischen Großdiagnose, die dann auch so ein bisschen sowas von der Naturgewalt hat. Die Gesellschaft ist halt polarisiert. Was machen wir da jetzt?
Apropos Großdiagnose, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, sind nämlich die Spaltungslinien. Also woher kommen denn die Menschen? Und es gibt ja einen Kollegen von Ihnen, den Soziologen Andreas Reckwitz, sagt eben, dass sich die Spaltungslinie zwischen den urbanen grünen Räumen bewegt und einer eher ländlichen traditionellen Position sozusagen. Wo verlaufen denn aus Ihrer Sicht die Spaltungslinien? Sind das die eben genannten, die AfD, und was ist eigentlich die andere?
Das sind zwei sehr gute Fragen. Ich versuche die mal zusammen zu beantworten. Also zunächst ist es eine gute Beobachtung festzustellen, wenn wir Politik angucken, dann organisiert sich der politische Diskurs gerade zwischen der AfD und wem eigentlich noch. Das ist nicht nur eine unscharfe Ausdrucksweise, das ist ein bisschen so. Dass wir feststellen, die AfD haben sich ein bisschen die Grünen als Lieblingsgegner auserkoren und dazwischen spannt sich auch sowas wie ein politisches Spannungsfeld auf. Gleichzeitig gibt es immer wieder die Gegenüberstellung zwischen den Demokratinnen und der AfD, wird das dann rhetorisch genannt. Das sind dann eigentlich alle außer der AfD und die AfD. Dann gibt es immer wieder den Verdacht, die CDU wäre da hin und her gerissen, und das ist in Wirklichkeit ein bisschen flexibel. Also je nachdem, aus welchem Winkel ich mir das angucke, ändert sich dieses Bild ein bisschen. Was aber feststeht, ist, dass die AfD auf dem einen Pol steht.
Und der andere ist unbesetzt.
Und der andere ist sozusagen das Bestehende. Das ist eine dynamische Struktur, das lässt sich in der Tat feststellen, dass es der AfD gelungen ist, über die letzte Dekade mit Nachdruck quasi einen Pol in diesem Polarisierungsschema zu besetzen. Sie sind die Fundamentalopposition. Das geht ja, auch wenn das am Anfang sicherlich nicht so intendiert war, aber das geht ja bis zum Namen. Ne? Also alle Parteien haben ein Programm im Namen, außer der Alternative für Deutschland. Das sind einfach die anderen. Das verschafft denen eine unglaubliche Prominenz. Das stellen wir ja auch immer wieder fest in so Diskussionen. Also ob man die AfD in eine Talkshow einlädt oder nicht einlädt, das ist auf jeden Fall ein Thema, weil man muss diesen Punkt doch zu Wort kommen lassen. Sowas gibt es bei eigentlich keiner anderen Partei. Das macht sie sehr, sehr stark. Und das ist auch ein Problem an dieser Polarisierungsdiagnose. Auch wenn ich sagen würde, das ist erstmal die Struktur der politischen Kommunikation. Da macht gar nicht ein konkreter Akteur was falsch, sondern ihnen ist es gelungen, diese Position zu besetzen. Das ist sozusagen der politische Diskurs, der von seiner Unschärfe ja auch ein Stück weit lebt. Ne? Also, dass nicht immer ganz klar ist, wer wo genau steht und welche Themen da eingespeist werden, macht das Ganze ja auch so produktiv. Dadurch kann man dann sagen, immer wieder neue Claims abstecken und so. Was die soziostrukturelle Verankerung angeht, da hatte ich mich in der Tat mit meinem Kollegen Uwe Schiemann zusammen schon mal kritisch mit dieser Reckwitz-Diagnose auch in einem Aufsatz auseinandergesetzt. Glaube ich, muss man vorsichtig sein, dass man nicht versucht, das 1:1 auf die Bevölkerung umzulegen. Also es gibt in der Tat sowas wie Trägerinnenmilieus, wenn man sich das so vorstellen will, von diesen Positionen von Kosmopolitanismus und Kommunitarismus, wie er das nennt, also den eher ländlichen, verwurzelten versus die eher städtischen, kosmopolitischen Milieus. Die gibt es, ja, also die Sociocultural Professions, die sogenannten, das sind die Leute, die beruflich mit Kultur zu tun haben und zur Uni gegangen sind und so, die wählen disproportional oft die Grünen, die vertreten die Werte, die damit assoziiert werden. Und Vergleichbares lässt sich auch zum Beispiel für das klassische Kleinbürgertum auf der anderen Seite dann feststellen. Aber erstens sind diese Milieus viel, viel kleiner, als man denken würde. Also das sind noch nicht mal Drittel der Bevölkerung.
Sie bilden die Gesellschaft nicht ab.
Wenn man so will, sind das Brennpunkte oder das sind die Milieus, aus denen sich bestimmte Parteien auch zentral speisen, aber das ist keine Polarisierung der Bevölkerung. Die allermeisten, 3/4 der Bevölkerung zählen zu keinem der beiden Milieus. Und die Milieus selber sind auch nicht so eindeutig Parteien zuordnenbar. Also die meisten Menschen, die man dem klassischen Kleinbürgertum zurechnen würde, wählen viel eher die CDU. Und teilweise durchaus mit liberalen Überzeugungen. Also es gibt sozusagen in der Bevölkerung diese unterschiedlichen Einstellungsmuster, die vermessen wir ja auch immer wieder. Aber das ist mir wichtig festzuhalten. Erstens lange nicht so eindeutig, wie man meinen könnte. Die Parteien vertreten nicht ein Milieu, sondern meistens mehrere und die nur teilweise. Und zweitens betrifft es eben nur einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt aus der Bevölkerung, was man da dann an vermeintlich eindeutigen Bildern findet.
Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist ja ein Medium, was virulent ist und dem auch zugeschrieben wird, dass es die Polarisierung vorantreibt. Das sind die sozialen Medien. Und Sie sagen, der Effekt, der den sozialen Medien zugeschrieben wird, nämlich das wird ja immer wieder gesagt, dass wir uns da in Echoräumen befinden, also dass wir uns im Grunde genommen immer nur mit denselben Menschen beschäftigen, dass wir da zu keinen anderen, Konfrontationen insofern kommen. Sie sagen, Freunde auf Facebook sind aber nicht die Freunde in der Realität. Also die sozialen Medien spielen da eigentlich keine Rolle?
Doch, aber also ich glaube, man muss das so ein bisschen anpacken. Erstens sind soziale Medien sehr, sehr unterschiedlich und die Effekte auf das Polarisierungserleben sind auch sehr, sehr unterschiedlich, je nach sozialem Medium. Also auf Facebook zum Beispiel, da gibt es am ehesten vielleicht sowas wie Blasenbildung, im Sinne von Leute können gegenseitig entscheiden, mit wem sie sprechen möchten und von wem dann ihre Nachrichten jeweils gelesen werden und so. Gleichzeitig beobachten wir aber, dass das meistens gar nicht dazu führt, dass die Kommunikation sich wahnsinnig aufheizt. Da ist man ja dann eh schon einer Meinung und redet auch die meiste Zeit gar nicht so viel über Politik. Was in der Öffentlichkeit ja dann als die sozialen Medien meistens wahrgenommen wird, ist ja viel eher sowas wie X vormals Twitter, die dieses Feature nicht haben. Man kann sich da seine Freunde nicht so richtig aussuchen. Man kann sich überlegen, wem man folgt, aber wer einem folgt und wer das liest, was man schreibt, schon nicht mehr. Und da hat die Forschung eben rausgefunden, das Interessante ist, da bilden sich gar nicht so sehr Blasen. Sondern die Leute werden eigentlich mehr mit abweichenden Meinungen konfrontiert, als sie das im Alltag werden. Und das ist ein Stück weit auch das Problem. Also die Kommunikation da erhitzt sich so stark, weil man ständig ins Gespräch mit Leuten kommt, mit denen man im Alltag gar nicht reden würde. Wir sind ja im Alltag alle sehr, sehr gut da drin. Gar nicht bewusst, aber wir haben so ein Gespür dafür, mit wem wir über was reden können, ohne dass es irgendwie unangenehm wird oder dass wir das Gefühl haben, wir müssen jetzt den Raum verlassen oder so. Und das versagt auf Social Media halt.
Ja, interessanterweise, wenn wir jetzt diesem Argument folgen, dass die sozialen Medien eigentlich gar nicht so einen großen Einfluss darauf haben, auf diese Polarisierung, auf die Spaltung der Gesellschaft. Sie sagen ja, dass nicht uninteressantes Element die Politik ist, die für Polarisierung eigentlich sorgt, beziehungsweise die davon auch lebt und deren Geschäft es ist, auch zu polarisieren. Können Sie mal kurz erklären, was Sie damit meinen?
Ja, also wenn man unter Politik das versteht, was wir heute als Politik so erleben, ne, das ist kein philosophischer Grundsatzsatz, Politik ist immer so, aber moderne Publikumsdemokratien, die dadurch gekennzeichnet sind, dass verhältnismäßig wenig Leute sehr, sehr viele Leute repräsentieren und sich aus diesem Kreis dann jeweils die Regierung bildet und so, die stehen ja vor einer ganzen Reihe von Problemen. Zum Beispiel, warum die ganzen Leute sich das eigentlich gefallen lassen. Und ein klassischer Mechanismus, über den das funktioniert, ist eben die Abwechslung von Regierung und Opposition. Also darüber, dass ich die Möglichkeit habe, die Regierung abzuwählen oder eine Regierung zu wählen, um es mal konstruktiver auszudrücken, habe ich dann immer die Möglichkeit, sozusagen meinen Unwillen spätestens bei der nächsten Wahl auszudrücken. Das funktioniert als Mobilisierung des Publikums aber nur, wenn Regierung und Opposition auch erkennbar einen Unterschied für einen macht. Ja, also wenn ich die eh für ununterscheidbar halte, dann mache ich das nicht. Und da hat die international vergleichende Politikwissenschaft eben gezeigt, und das ist ganz interessant, eigentlich würden wir davon ausgehen, die Wahlbeteiligung steigt zum Beispiel, wenn wir Parteien haben, die programmatisch möglichst nah an dem sind, was die Leute wollen. Also zum Beispiel, wenn ich mehr Parteien habe, dann müsste das eigentlich das Geschäft beleben, dann müssten mehr Leute wählen gehen. Das hat aber lange nicht so einen starken Effekt, wie wenn die Leute den Eindruck haben, es gäbe maßgebliche, scharfe ideologische Unterschiede zwischen den Parteien, die zur Auswahl stehen. Also unter Umständen können zwei Parteien besser mobilisieren, wenn sie nur hinreichend unterschiedlich sind, als viele Parteien, die eigentlich viel näher an den Bedürfnissen der Leute dann jeweils dran wären. Das heißt, Polarisierung in der Politik hat unter anderem die Funktion, das Publikum zu mobilisieren. Das integriert die Leute einfach ins Spiel, wenn man so will.
Wenn ich das als Wählerin höre, würde ich ja sagen, das klingt extrem manipulativ. Und eigentlich ist meine Vorstellung aus dem demokratischen Zusammenleben, das beste Argument sollte mich doch überzeugen.
Ja, aber dafür, dass es einen überzeugt, muss es einen ja erstmal interessieren. Also das ist gar nicht so schrecklich manipulativ, sondern es ist ja erstmal so, damit ich überhaupt zuhöre. Also Politik ist ja so komplex, da geht es um so viele Sachen und wenn man das nicht gerade beruflich macht, ne, dann beschäftigt man sich damit einen Bruchteil seiner Tageszeit und die Frage ist, wann höre ich da hin? Und natürlich höre ich da hin, wenn ich das Gefühl habe, es geht um was. Und dann lasse ich mich sicherlich vom besten Argument überzeugen, auch wenn man dazu immer sagen muss, das beste Argument ist halt dann das, das einem am besten passt. Aber dafür muss es den Konflikt erstmal geben. Ne, wenn das einfach nur eine wahnsinnig komplexe Angelegenheit ist, wo wahnsinnig viele Leute leicht voneinander abweichende Punkte machen, dann holt mich das wahrscheinlich gar nicht genug ab, um mich fürs beste Argument überhaupt zu interessieren.
Was mich noch interessieren würde bei Demokratien, Sie haben das jetzt schon gesagt, das ist ein Wechsel zwischen Opposition und Regierung. Da geht es ja auch immer um Mehrheiten und Minderheiten. Und interessanter und erstaunlicherweise ist es ja so, dass die Wahrnehmung die ist, es gibt eine Polarisierung in der Gesellschaft und an diesen Enden stehen aber nicht zwei Parteien, in Anführungszeichen, die gleichermaßen gewählt werden, sondern da gibt es eben die eine Seite, die ist die Mehrheit und die andere Seite ist die Minderheit. Und trotzdem schaffen es sozusagen die wenigen Stimmen, immense Furore zu machen. Also zum Beispiel das Bündnis Sahra Wagenknecht hat sich als neue Partei gegründet und hat es geschafft, auch wenn sie mit 5% dann doch an der Hürde gescheitert sind, haben sie auf jeden Fall auf den politischen Diskurs einen immensen Einfluss genommen. Wie kann das sein?
Na gut, also beim Bündnis Sahra Wagenknecht weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Man kann ja auch mal kurz viel Furore machen und der Einfluss bleibt dann zu vernachlässigen. Ich glaube aber, was ich angesprochen habe, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und er hängt mit dem zusammen, was ich vorhin versucht habe zu umreißen, mit dem es kommt gar nicht so sehr aus. Es hat eine Eigenlogik, dieser politische Diskurs. Der beruft sich zwar immer wieder auf die Bevölkerung, aber erstmal nehmen Politikerinnen aufeinander Bezug, wenn sie Debatten führen. Und wenn es mir da gelingt, eine grundlegende Position zu besetzen, von der ich sage, das machen alle anderen nicht, dieser Punkt ist bisher nicht zur Sprache gekommen, der wird vernachlässigt, dann beruft man sich auch gerne auf mysteriöse schweigende Mehrheiten oder so oder auf so Umfragedaten, die man irgendwo mal gefunden hat, dann ist das erstmal schwer zu ignorieren, weil der nächste Realitätstest ist eigentlich erst die nächste Wahl. Und bis die nächste Wahl stattfindet, muss man unter der Annahme operieren, dass da schon was dran ist, zumindest wenn man es zu Wort kommen lässt. Und das ist, also beim Bündnis Sahra Wagenknecht bin ich mir nicht sicher, wie nachhaltig das auch war und ob das wirklich irgendwo den politischen Diskurs nachhaltig verschoben hat. Bei der AfD lässt sich das aber ganz eindeutig feststellen. Also diese Partei hat im niedrigen einstelligen Bereich angefangen, aber war da schon so erfolgreich darin, diese Drohkulisse aufzubauen, sozusagen als Fundamentalopposition jetzt endlich all diesen Leuten eine Stimme zu geben, die vernachlässigt wurden von der Merkel-CDU und was wir da nicht noch alles haben. Dass allein dadurch, dass die anderen Parteien sich darauf eingestellt haben und sich das so sehr auch an die Berichtslogik der Massenmedien anschmiegt, die ja auch immer auf der Suche nach politischer Kontroverse sind, dass die AfD sozusagen ihrem Nimbus her schon größer war, immer. Und das auch bis heute oft einfach ist. Also egal, wie hoch die Umfragewerte gerade sind, wesentlich mehr als ein Viertel der Befragten gibt eigentlich nie an, die AfD wählen zu wollen. Trotzdem kann man sagen, wenn es um diese Polverteilung in der Debatte geht, dann besetzen sie fast die Hälfte. Das ist die Eigenlogik des politischen Diskurses.
Interessanterweise sprechen wir die ganze Zeit über die Spaltung der Gesellschaft und was das eigentlich für Probleme mit sich bringt, beziehungsweise was darin für Probleme gelesen werden. Sie sagen aber in Ihrem Buch gar nicht unbedingt, was man erwarten würde, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass die Polarisierung abnimmt, sondern Sie sagen, Polarisierung kann total produktiv sein. Wie kann ich mir die vorstellen, wenn die produktiv ist?
Erstmal kann man festhalten, Polarisierung hat eine Reihe von Effekten, die sie für Politik interessant machen. Ja, also es ist, und vor dem Hintergrund wäre es wahrscheinlich naiv anzunehmen, die Politik könnte damit einfach wieder aufhören. Also um gewählt zu werden, muss ich mich unterscheiden in Bezug auf wesentliche Themen. Und eine Art und Weise, wie dieses Spiel gespielt wird, auch nicht erst seit gestern, ist, dass man den anderen vorwirft, sie würden Interessengruppen vertreten oder die Gesellschaft spalten und man selber macht jetzt ein vernünftiges Gegenangebot. Wir haben das aber bei Social Media auch schon kurz angerissen. Das ist ja auch neu, ne? Das ist sozusagen eine Überforderung. Menschen können sich noch wie noch nie gegenseitig beim politisch Reden zugucken. Jeder kann auf Social Media schreiben, was er meint, und dann muss das zwar nicht jeder lesen, aber wer auf Social Media geht, ist damit erstmal konfrontiert. Und das wird auch handhabbarer, wenn ich Polarisierung unterstelle. Und es bindet das Publikum ein. Menschen haben das Gefühl, es geht um was. Und das sind alles Sachen, die wichtig sind für das Funktionieren dieses politischen Systems. Und es gibt wenig Möglichkeiten, das Problem anders zu lösen. Man kann sich immer vorstellen, dass es irgendwie schön wäre, wenn es anders laufen würde. Aber bisher hat niemand so richtig eine Lösung gefunden. Und man stellt auch im Rückblick auf die bundesrepublikanische Geschichte zum Beispiel fest, dass solche Lagerbildungen im Politischen eigentlich eher die Regel als die Ausnahme sind. Also ob es jetzt um die Anerkennung der Ostverträge geht, ob es um die Wiederbewaffnungsdebatte geht oder. Also immer wenn diese Sternstunden, sagen politische Auseinandersetzungen, die im Nachhinein ja auch gerne so idealisiert werden, waren eigentlich immer hochkonfrontative, polarisierte Diskussionen.
Da würde ich gerne kurz noch einwenden. In den 90er Jahren, nach der Wende, war das ja eben auch so, dass es ziemlich viele Themen gab. Es gab eine hohe Arbeitslosigkeit und so weiter. Und trotzdem war das Wort des Jahres 1992 Politikverdrossenheit. Da hat niemand von der Polarisierung gesprochen.
Das ist ein ganz interessanter Punkt, über den bin ich auch gestolpert. Und ich würde behaupten, das ist kein Zufall. Also es gibt, glaube ich, historisch immer wieder Perioden, in denen die Politik nicht so stark polarisiert ist. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Das kann was mit Überdruss zu tun haben. Das kann was mit Überforderung zu tun haben. Das kann auch was damit zu tun haben, dass sich neue Lager noch gar nicht so richtig eingespielt haben. Also Anfang der 90er muss man ja feststellen, dass sozusagen mit dem Wegfall des Ostblocks und zum Zusammenbruch des historischen Kommunismus ja auch so ein bisschen das politische Koordinatensystem zusammengebrochen ist der damaligen Zeit. Das Interessante ist aber, in diesen Perioden, wo das passiert, sind die Leute nicht zufrieden mit der Welt und haben das Gefühl, ah, endlich können wir Politik weniger polarisiert machen, sondern dann sorgen sie sich um Politikverdrossenheit. Ne, da ist es dann nämlich auf einmal so, dass die Leute nicht mehr wissen, warum sie wählen gehen sollen.
Jetzt haben wir aber, glaube ich, immer noch nicht ganz auseinanderklamüsert, was eigentlich das Positive an der Polarisierung sein kann oder was Sie sich eigentlich wünschen würden, wie Polarisierung denn gegenteilig stattfindet.
Ich meine, ich glaube, da kommen zwei Sachen zusammen. Das eine ist, ich tue mich als Soziologe, und der bin ich nun mal, wenn ich dieses Buch schreibe und wenn ich hier sitze, immer schwer damit, so wünsch dir was Zettel aufzuschreiben. Weil in der Tat habe ich natürlich als Leut auch immer eine Meinung zu allem. Aber ich finde schon erstmal wichtig zu vermessen, was denn Möglichkeiten sind und worüber wir gerade reden. Und das Ziel des Buches war so ein bisschen, das Problem Polarisierung neu zu vermessen. Und dabei sind zwei Sachen rausgekommen, wenn man so will. Das eine ist, Polarisierung an sich kriegt man schlecht weg. Also solange man diese Dinge hat, von denen die meisten der Meinung sind, die sind gut, wie zum Beispiel die moderne Demokratie oder einen demokratisierten Diskurs, wo alle mitreden können oder so, so lange wird es wahrscheinlich Polarisierung geben. Es gibt wenig andere Möglichkeiten, das zu organisieren. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, trotzdem sorgen sich die Leute gerade sehr viel stärker als in der Vergangenheit um Polarisierung. Und ich glaube, das hat sehr, sehr viel mit dem Aufstieg der extremen Rechten zu tun. So, und der Clou an der Geschichte ist, man kann den Aufstieg der extremen Rechten nicht aus der Polarisierung der Bevölkerung erklären. Man kann aber sehr wohl festhalten, dass sie so erfolgreich sind, weil sie sich erfolgreich in diese Polarisierungsstruktur eingeklinkt haben. Das haben wir ja gerade schon besprochen. Die besetzen quasi diesen einen Pol. Und daraus kommt erstmal ein relativ bescheidener Schluss, der noch gar nicht eine Richtung weist, aber den man erstmal festhalten muss, nämlich, wenn man das durchbrechen will, also wenn man das Problem adressieren will, das die meisten Leute meiner Meinung nach mit Polarisierung verbinden, dann geht es also nicht darum, die Polarisierung abzuschalten, sondern ist die Frage, wie man der extremen Rechten diesen Spielvorteil wieder nehmen kann. Die Krux ist so ein bisschen, sie ziehen ihre Stärke daraus, von allen als Gegner angenommen worden zu sein. Die meisten Parteien und ein Großteil der Bevölkerung, also 3/4, über den Daumen gepeilt, sind der Meinung, dass die AfD eine Gefahr ist und stellen sich deswegen auf die AfD als Fundamentalopposition ein, während andere Leute jetzt jenseits von programmatischen Affinitäten sich auch deswegen zur AfD hingezogen fühlen, weil sie merken, dass sie damit den anderen richtig wehtun können. Das heißt, wenn man sie da rauskriegen will, muss über kurz oder lang ein anderer Akteur zumindest eine ähnliche Rolle übernehmen. Nur kann man das ja nicht als gesellschaftliche Maßnahme beschließen. Ich kann mich ja nicht hinstellen und kann sagen, jetzt wünschen wir uns aber jemanden, den wir gefährlich finden, aber nicht so gefährlich wie die. Das wird ja nicht funktionieren. Sondern was das Plädoyer ist, das ich daraus entwickelt habe, ist erstmal zu sagen, all jene, die die Problembeschreibung so schlüssig finden, wie ich sie da präsentiert habe, könnten erstmal für sich festhalten, ohne Gegner geht es nicht. Also polarisiert wird das ablaufen. Und es hilft jetzt auch nichts, sich deswegen klein zu machen und immer zu sagen, wir sind in dieser Struktur, deswegen dürfen wir jetzt untereinander keine Differenzen mehr haben, sondern wir müssen jetzt zusammenstehen gegen die. Sondern ganz im Gegenteil, glaube ich, Konflikte offen zur Sprache zu bringen und im Zweifel auch mal zuzuspitzen und einfach mal zu sagen, ich will das aber nicht so, ich will das anders. Es gibt eine Reihe von Konfliktthemen, von denen ich sagen würde, ich glaube, wenn wir uns trauen würden, die stärker zuzuspitzen, dann wäre das Schlimmste, was dabei passieren kann, ein Getöse, in dem die AfD sowieso nicht mehr so ganz gut durchkommt, weil sie zu den meisten Themen nichts zu sagen hat. Meine These wäre, muss ich aufpassen, dass man das jetzt nicht zu solide sagt, weil beweisen kann ich das nicht, aber nach dem Argumentationsgang bis jetzt plausibel scheint mir, wenn die AfD diesen Spielvorteil nicht mehr hätte, ein Pol zu sein, dann wäre sie mindestens die Hälfte ihres Charismas schon wieder los.
Aber die AfD hat schon ein Wahlprogramm mit konkreten Themen und Ideen, ne? Wie andere Parteien auch.
Ja, richtig. Aber erstens stellen wir auch bei anderen Parteien fest, dass kaum jemand diese Wahlprogramme liest. Die dienen ja auch oft eher der Selbstverständigung. Wir wissen auch aus Umfragen, dass die Leute diese Wahlprogramme sehr selektiv rezipieren, wenn überhaupt, und sich auch manchmal ein bisschen ulkige Sachen drunter vorstellen, was da so drin steht. Es geht nicht darum, dass die AfD kein Programm hat. Also man kann diesen Konflikt auch völlig anders beschreiben. Dann stellt man allerdings auch fest, dass zum Beispiel in vielen Punkten es programmatische Überschneidungen zwischen der AfD und den anderen Parteien gibt. Nur so funktioniert der politische Diskurs ja nicht. Bei meiner Beobachtung geht es erstmal darum, wie präsentiert Politik sich selbst und beobachtet sich selbst und wie beobachtet sie ihr Publikum und was kommen dabei für Dynamiken raus?
Das sagt Nils Kumka, Soziologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Bremen. Im August ist sein Buch Polarisierung im Suhrkamp Verlag erschienen. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke.